Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben?
Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
Ich sitze heute hier mit Peter Michael Möller in seiner Kanzlei in Gießen. Peter Michael Möller ist Anwalt, natürlich Fachanwalt für Versicherungsrecht, Fachanwalt für Medizinrecht und Fachanwalt für Verkehrsrecht. Er ist 52 Jahre alt und seit jetzt schon 24 Jahren als Rechtsanwalt tätig. Hallo Peter Michael.
Hallo Marcel.
Ich freue mich, dass du an meinem kleinen experimentellen Podcast teilnimmst und würde dich bitten, mal zur Vorstellung so ein bisschen zu erzählen, wie du Anwalt geworden bist und ein bisschen was zu deinem Werdegang zu erzählen. Am besten fangen wir so ab dem Abitur an.
Ab dem Abitur. Okay, das Abitur, das war 1987, also im letzten Jahrtausend. Okay, ich habe auch im letzten Jahrtausend mit dem Anwalt angefangen. Kein Thema. Nach dem Abitur bin ich erstmal 15 Monate in Oliv rumgelaufen. Eine gemischte Zeit mit gemischten Erfahrungen. Und dann habe ich überlegt, gut, du bist in Gießen. Für den Fall, dass du wiederkommen möchtest, musst du unbedingt woanders studieren. Also habe ich in Mainz studiert und ich habe in Glasgow studiert. Und dann war ich dort fertig, habe in Mainz noch mein Referendariat gemacht und bin dann nach Gießen zurückgekehrt.
Wie lange warst du in Glasgow?
Ein Jahr, länger nicht, aber ein ereignisreiches und fröhliches und schönes Jahr.
Und auch an der Uni.
Also an der Uni, nicht nur zum Spiel.
Also englischer, juristischer...
Very Scottish indeed.
Ja, okay, aber englisches Studium, also schon mit...
Schottisches Studium.
Wahnsinn.
Ja, also es gibt einen englischen und einen schottischen Rechtskreis. Die Schotten legen Wert darauf, dass man bei ihnen schottisches Recht studiert.
Ah, okay.
Und Europarecht übrigens. Okay. Das war da toll an der Uni, das konnte man da besser als in Deutschland.
Und dann bist du zurückgekommen hierher und hast hier Referendariat gemacht?
In Mainz, in Rheinland-Pfalz, ja.
Und dann das zweite Staatsexamen und dann war klar, ich werde Rechtsanwalt.
Naja, eigentlich wollte ich zum Hessischen Rundfunk, weil da ich auch noch eine Referendarstation verbracht hatte und die haben mir gesagt, ja, du gefällst uns, das ist alles schön, aber frühestens in 3 Jahren haben wir eine Planstelle frei und bis dahin musst du mal gucken, wo du unterkommst. Da habe ich gedacht, gut, dann gucke ich mal, wo ich unterkomme und dann bin ich in der Kanzlei meines Vaters und Großvaters und Großonkels untergekommen, aber irgendwie gerne da hängen geblieben, muss ich gestehen.
Ja.
Also HR ist dann irgendwie aus meinem Blickwinkel geraten.
Und dann hast du dich angefangen zu spezialisieren, so wie ich jetzt sehe, mit 3 Fachanwaltstitel. Warum diese 3 Fachanwaltstitel?
Das hängt vor allem damit zusammen, dass unsere Kanzlei im Allgemeinen und ich im Besonderen von Anfang an viel mit Versicherungsgesellschaften zu tun hatte. Einmal die klassisches Versicherungsgeschäft bieten, aber auch und vor allem Vermögensschadenhaftpflichtversicherer. Also auf der Krankenhausebene, Arztseite und natürlich Verkehrsunfälle folgen, alles was dazugehört. So kam es eigentlich zu der Spezialisierung, im Prinzip durch den Kundenkreis, den ich erschlossen hatte.
Und dann hat sich nach und nach für dich diese Spezialisierung herausgebildet über die Jahre?
Richtig, weil diese 3 Fachanwälte, die gab es zu dem Zeitpunkt, als ich anwaltlich tätig wurde, sprich in 1997 noch gar nicht, die wurden sukzessive durch die Rechtsanwaltskammern erst eingeführt. Ich glaube, 2005 gab es den ersten Versicherungsrechtler, 2006 den ersten Medizinrechtler und auch der Fachanwalt für Verkehrsrecht. Der ist erst spät im Laufe dieses Jahrtausends irgendwo dazugekommen. Und immer, wenn ich gemerkt habe, ach ja, da ist ein Fachanwaltskurs, der passt zu dem, was ich tue, möchte ich den und wollte ich den natürlich auch machen. Zum einen, um mein Wissen darin zu vertiefen und zum anderen natürlich auch, um zur Schau zu stellen, dass ich mein Wissen darin vertieft habe.
Das hast du fortgesetzt. Du bist auch als Dozent tätig, richtig?
Ich bin auch als Dozent tätig für einen Verband für Verkehrsrechtsanwälte. Da unterrichte ich auch Anwälte im Verkehrsrecht und kann da also auch Fortbildungen nach § 15 der FAU anbieten.
Ah, ja. Ich habe leider die falschen Fachanwaltstitel dafür, sonst würde ich mal vorbeikommen.
Ja. Kannst du trotzdem, das ist schön da. Ja. Man sagt, es sei lustig, wenn ich doziere.
Schreibst du auch an Büchern mit oder Aufsätze?
Ich mache Beiträge und Aufsätze allerdings in einem völlig anderen Bereich, nämlich im Arbeitsschutzrecht.
Wie kommt das?
Das ist gewachsen durch eine Verbindung zur Universität Wuppertal, dort einem Professor Friedrich Hoffmann, der leider vor ein paar Jahren viel zu früh gestorben ist, aber das hat sich im Zuge der Dozententätigkeit damals für Berufsgenossenschaften, wo wir beide tätig waren, so ergeben. Und diesen arbeitsschutzrechtlichen Bereich, den decke ich da auch noch gerne ab. Das ist im weitesten Sinne Medizinrecht, wenn man so will, und Arbeitsrecht als Schnittstelle. Da ist Beratungsbedarf in diesen heutigen wilden Corona-Zeiten umso mehr.
Umso mehr, ja.
Und das, von daher ist das eine schöne Sache.
Spannend. Also sehr,
eigentlich
sehr
schon.
Weites Feld, aber spannend, sehr spannend.
Man denkt nicht, dass Arbeitsschutz spannend ist, aber wenn man mal dahinter steigt, ist es das plötzlich.
Wie so vieles. Verstanden hat.
Auch das. Ja. Vor allem, weil sich jetzt ständig die Rechtslage ändert.
Ja. Findest du auch, dass es immer mehr, naja, Gesetze, ich möchte nicht pauschal kommen mit immer mehr Gesetze, aber dass es irgendwie immer komplexer wird, dass man wirklich spezialisiert sein muss, um in seinem Gebiet noch tätig sein zu können. Also diesen klassischen Feldwald-Wiesenanwalt wie früher, ich glaube, das kann man gar nicht mehr erfüllen, oder?
Der ist weg, der gehört. Und da hat er sicherlich eine gute Rolle aufs Land, wie der Landarzt. Aber wir leben auch beispielsweise als Kanzlei davon, dass das Land Anwälte, ich meine, das ist überhaupt nicht despektierlich, aber so wie Landärzte halt quasi Leute zu uns überweisen und einfach sagen, ja, das ist jetzt nichts mehr für mich, oder was halt auch geschieht, wir kriegen, wenn man so will, Gutachtenaufträge oder Ähnliches von anderen Anwälten, die so etwas nicht machen. Ja.
Das sehe ich interessanterweise auch so, auch für die Zukunft sehe ich das so. Ich glaube, es wird diesen Feldwald-Wiesenanwalt, wenn man das so sagen, da immer geben, aber die werden verweisen müssen, weil
Richtig.
Es einfach immer komplexer wird. Es geht gar nicht mehr.
Richtig.
Bist du denn zufrieden mit deiner Berufswahl jetzt nach den 24 Jahren? Würdest du sagen, nee, war auch rückblickend war es vollkommen in Ordnung? Oder sagst du, nee, ich hätte gern was anderes gemacht? Oder ich kann mir vorstellen, in 8 Jahren werde ich 60, ich mach was anderes. Oh. Ich hab's gesagt, Entschuldigung.
Das trifft hart. Nein, also ich muss gestehen, ich liebe meinen Beruf. Ich habe aber auch die Möglichkeit, ihn so auszuüben, wie ich das möchte. Also ich bin mein eigener Chef. Wir haben hier in der relativ großen Kanzlei viele Partner, die sich aber wechselseitig auch viel Freiheiten lassen. Also nicht sich gegenseitig beschneiden, beschränken oder was auch immer. Und ich kann genau das machen, was ich möchte, und ich mache das auch entsprechend gern. Gut, am Anfang war ja die Intention, wir machen erstmal Anwalt als Überbrückung, bevor wir irgendwo ins Justiziariat eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehen. Das hat sich aber dann doch schnell geändert, weil ich meinen Job wirklich lieb gewonnen habe, auch so, wie ich ihn machen kann und so, wie ich ihn machen will. Gut, ich hatte so in der Abiturzeit so Pläne wie, werd mal Rockstar oder sowas.
Ja.
Oder werd auch mal Architekt, wobei das mein Physiklehrer gemeint. Und der hat da gemeint, werd das lieber mal nicht, deine Häuser stürzen ein. Er hat mich darum betrogen, dass es Baustatiker gibt, wie ich heute weiß. Aber ich muss gestehen, ich bin gerne Anwalt. Ich bin richtig gerne Anwalt und mir macht mein Beruf richtig, richtig Spaß.
Und so wie ich es verstanden habe, ist auch die Work-Life-Balance, wie man das so schön sagt, okay. Nicht sehr gut, okay.
Nein, sie ist gut.
Ja.
Man muss zu sich selbst finden. Wenn man an seinem Job Spaß haben will, kann man den nicht 80 Stunden pro Woche machen. Sondern man muss versuchen, einen Bereich zu finden, der irgendwo, ich sag mal, bei 50 Stunden die Woche liegt. Und das ist mein Ziel, dass ich mir setze, über diese 50 Stunden nicht zu kommen.
Ja.
Sonst kriege ich auch zu Hause ein bisschen Ärger.
Ja, okay. Aber wenn das doch machbar ist, ist doch super.
Ja, es geht mit Organisation. Es geht aber auch mit Delegation. Man muss Leute um sich scharen, die für einen vertrauen und denen man vertrauen kann. Man muss zusammenarbeiten, Kooperationen schaffen und dann geht das.
Dann geht's.
Loslassen können.
Ja, würde ich unterstreichen. Mein kleiner Aufhänger dieses Podcasts ist es ja auch, dass mir die Kollegen einen Fall aus ihrer Praxis schildern, bei dem sie sagen würden, der hat mich begleitet oder der begleitet mich immer noch oder daraus habe ich irgendwas gelernt oder was mitgenommen fürs Leben. Kannst du mir einen solchen Fall schildern?
Gut, man lernt ja ständig, aber es ist ein Fall, der hat sich in meinem Hirn eingebrannt, weil ich da auch ganz junger Anwalt war. Das ist die Geschichte von der überwärmten Brust.
Das hört sich schon vielversprechend an.
Ja, da habe ich einen Krankenhausträger vertreten und Es ging um eine Patientin, die in dem Krankenhaus entbunden hatte. Sie war mit der Entbindung hochzufrieden, aber mit der, nennen wir es mal, Nachsorge nicht und fühlte sich dort ohne jede Wertung vernachlässigt, nicht gut aufgehoben. Gut, nach so einer Entbindung ist man natürlich auch erstmal ein bisschen schwierig, auch als Patientin. Und anscheinend so sehr, sie meinte also, die Nachsorge sei so schlecht gewesen, dass sie dafür mal eben 120.000 D-Mark, war das damals noch, Schadensersatz eingeklagt hatte, Schmerzensgeld.
Das ist ordentlich.
Das ist ordentlich. Vertreten durch einen sehr ordentlichen, honorigen Professor aus München, wenn man so will, einer der wegweisenden Autoren des Arzthaftungsrechts. Und da war dann dieser erfahrene, greise Professor auf der einen Seite, ich als Junganwalt auf der anderen Seite, der das Krankenhaus vertreten hat. Und besagter Prof hatte dann im Gerichtssaal, das weiß ich noch wie heute, ich kann auch noch ihr Gesicht malen, glaube ich zumindest, hatte er auch seine Mandantin dabei und er hatte eben vorgetragen, auch in seinen Schriftsätzen, dass sie sich wegen der unzureichenden Nachbehandlung eine Mastitis, also eine Entzündung einer ihrer beiden Brüste zugezogen hatte. Das sei furchtbar schmerzhaft gewesen, gefährlich gewesen und die Brust sei viel größer als die andere und überwärmt gewesen. Das war sein Vortrag und wir saßen an diesem Tag im Gerichtssaal, lauter Männer um diese arme Frau herum. Die Zivilkammer war natürlich auch mit drei alten Männern besetzt. Dann meine junge Wenigkeit, der Ehemann wurde zunächst von ihr als Zeuge vernommen. Der sollte also bestätigen, dass die eine Brust größer war als die andere und wärmer war als die andere. Das schilderte er plastisch. Sie saß dabei und wusste nicht, wo sie hingucken soll. Sie hat mir furchtbar leid getan, wie wir uns über ihre überwärmte Brust unterhalten haben. Aber sie hat tapfer mitgemacht. Und dieser Fall ist dann irgendwann bei mir hängen geblieben, vor allem in der Situation, als dann das Gericht die Anwälte und den Zeugen rausgeschickt hatte und dann den vom Klägervertreter angetretenen Beweis der richterlichen Augenscheinsnahme durchgeführt hat in unserer Abwesenheit und dann, als wir wieder da waren, zu Protokoll gegeben hat, dass sich das Gericht davon überzeugt hat, dass zumindest heute nach der Behandlung kein Unterschied mehr zwischen den Brüsten der Klägerin festzustellen sei. Die Sache war so kurios, ich habe sowas auch nicht mehr erlebt. Ich weiß auch nicht, ob das heute noch so jemals stattfinden wird im Rahmen einer Beweisaufnahme. Damals jedenfalls, es muss 98 oder so gewesen sein, hat das so stattgefunden. Ich habe dann sie und ihren Ehemann nochmal irgendwann ein Jahr später per Zufall im Zug wieder getroffen. Wir haben sowas von herzlich gelacht im Nachhinein über diese kuriose Situation. Und auch das hat mich, ich will mal sagen, mit meinem Beruf irgendwo sehr versöhnt, dass man also danach noch weiter aufeinander zugehen kann und nicht irgendwo verbittert getrennte Straßen oder Bürgersteige wählt, wenn man sich sieht. Also das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Situation.
Das ist eine schöne Geschichte. Das wird es auch heute nie mehr geben.
Ich glaube nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, man delegiert dann als Richter solche richterlichen in Augenscheinsnahmen an medizinische Sachverständige.
Das würde sich heute, würde ein Aufschrei würde durch die Presse gehen.
Auch zu Recht, muss
ja, man klar sagen. Frau nackt im Gerichtssaal. Ja, irre. Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Vielen Dank. Und würdest du der Geschichte noch eins hinzusetzen, nämlich hast du irgendeinen Tipp als Anwalt an den Bürger, an den Hörer, an den Kollegen, wo du sagen würdest, das würde ich gerne mal mitgeben.
Also der Strafrechtler würde sagen, wenn die Polizei vor der Tür steht,
halten Sie die Klappe.
Gut, also ich jetzt aus meiner sehr speziellen Sicht, ich würde dem Bürger vor allem raten, versuchen Sie zu entemotionalisieren. Sie kriegen, oder als Bürger kriegt man, oder als Mensch generell, man kriegt kein Recht, weil es kein absolutes Recht gibt, sondern man bekommt eine Entscheidung und man muss sicherstellen, dass man eine richtige, eine korrekte, eine fachlich korrekte Entscheidung, sowohl materiell als auch prozessrechtlich, hinbekommt. Und dabei muss man sowohl als Anwalt seine Pflichtenlage sehr ernst nehmen, als auch als Richter. Und das wäre etwas, was ich sowohl dem Bürger oder der Bürgerin gerne zurufen würde, Leute, glaubt nicht an so etwas Absolutes wie, ihr habt Recht und die anderen haben zwangsläufig Unrecht. Das funktioniert in diesen Zeiten nicht. Das funktionierte auch schon im alten Griechenland nicht, wo ein Philosoph, dessen Name mir gerade entfallen ist, gesagt hat, mein größtes Recht ist dein größtes Unrecht. Also man muss immer irgendwo versuchen, Kompromissbereitschaft zu zeigen. Man muss versuchen, Emotionen aus dem Gerichtssaal rauszuhalten. Das ist auch ein wesentlicher Job einer Anwältin oder eines Anwalts meines Erachtens, nicht noch die Emotionen zusätzlich zu schüren, sondern rauszuhalten, um eine sachliche Entscheidung zu treffen oder herbeizuführen. Und von daher, das wäre mein Wunsch, dass das irgendwo in der Welt da draußen, die wir ja angeblich nicht verstehen und die uns Juristen angeblich nicht versteht, mal irgendwo aufgenommen wird. Und jeder Anwältin und jedem Anwalt oder jedem Jurastudenten, jeder Jurastudentin rate ich, lasst Emotionen draus, bleibt sachlich, macht euren Job akribisch, vernünftig, aber auch mit Spaß.
Finde ich gut.
Schön.
Will ich ganz
ist ja auch dein Job.
Nein, ich hab das auch mal ähnlich erlebt. Da hat eine Richterin gesagt, ich spreche hier Recht und nicht Gerechtigkeit. Das fand ich auch ganz schön. Also da war der Mandant auch ganz aufgeregt und sagte irgendwie, mein Recht will ich doch hier haben. Und dann dachte sie auch, ich bin nicht dafür da.
Mein Ausbilder, ein Richter am Amtsgericht Mainz, der hatte mal, als ihm ein aufgebrachter Mainzer Bürger zurief, dann mach es ein salomonisches Urteil, hat der gesagt, Salomon kann sie sich gar nicht leisten.
Schönes Schlusswort, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.